Herzlich willkommen bei Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Robotern-Instituts. In dieser Staffel widmen wir uns einem der zentralen Themen unserer Zeit, dem Klimaschutz. Um sicherzustellen, dass das Leben auf der Erde auch für unsere Nachkommen noch lebenswert sein wird, sind viele Veränderungen in verschiedenen Bereichen notwendig. Wir fragen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, warum der Klimaschutz so wichtig ist, was wir im Klimaschutz bereits erreicht haben und was noch dringend getan werden muss. Dabei schauen wir auf die für den Klimaschutz besonders wichtigen Transformationsarenen Energie, Verkehr, Industrie, Ernährung, Gebäude, Stadtentwicklung, Wohlstand, Konsum und Kreislaufwirtschaft. Es wird spannend. Hört rein! Willkommen zu einer neuen Episode von Zukunftswissen.fm. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute starten wir mit der zweiten Staffel. Ich bin Miriam Meyer und spreche mit Professor Dr. Manfred Fischedick, dem wissenschaftlichen Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Er wird mir einige Fragen zum Thema Klimaschutz beantworten und uns einen groben Überblick über das Thema geben, damit wir wissen, was uns in dieser Staffel erwartet, wo wir in Deutschland aktuell beim Klimaschutz stehen und was in Zukunft noch getan werden muss, damit wir die Klimaschutzziele auch erreichen können. Hallo Manfred, schön, dass du da bist.
Hallo Maria, grüß dich.
Die neue Staffel des Podcasts heißt Transformationsarenen des Klimaschutzes. Warum ist Klimaschutz denn so wichtig, dass wir uns gerade dieses Thema ausgesucht haben und uns eine komplette Staffel lang damit beschäftigen?
Naja, wir wissen seit vielen Jahren, dass sich das Weltklima verändert, dass die sogenannte Weltmitteltemperatur ansteigt. Man kann das messen. Wir wissen, dass seit Beginn der Industrialisierung, also seit gut 200 Jahren, diese Weltmitteltemperatur um etwa 1,1 bis 1,2 Grad Celsius gestiegen ist. Und diese Steigerung der Temperatur geht so schnell, dass wir dafür jetzt im historischen Kontext einfach keine Beispiele haben. Natürlich wissen wir, es gibt immer Warmzeiten, es gibt immer Kaltzeiten, nur die zeitlichen Unterschiede dazwischen sind viel, viel größer als die Temperaturveränderungen, die wir jetzt sehen. Und das macht uns natürlich besorgt. Wir sehen, dass die Wetterextreme zunehmen, große, starke Regenfälle, große, starke Stürme, Überschwemmungen. Und wir sehen es eben nicht nur in Regionen, die vielleicht gewöhnt sind an Wetterextreme, sondern auch die Wetterextreme in Deutschland nehmen signifikant zu. Wir alle haben wahrscheinlich den Jahrhundertsommer 2018 im Kopf, aber auch im letzten Jahr war der Juli 2019 der wärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das heißt, auch der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen und er ist spürbar. Und deswegen müssen wir dringend versuchen, etwas dagegen zu tun.
Diese Wetterextreme sind wirklich erschreckend. Da sollten eigentlich alle Alarmglocken läuten, was bei vielen Menschen ja auch schon passiert ist. Ich habe das Gefühl, vor allem in der Corona-Pandemie hat sich da auch noch mal was getan. In den letzten Monaten wurde deswegen auch noch mal fleißig über den Klimaschutz diskutiert. Wo stehen wir in Deutschland denn aktuell beim Klimaschutz überhaupt?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus. 2010 hat Deutschland ein Energie- und Klimaschutzkonzept verabschiedet, das wirklich international sehr, sehr stark in der Beobachtung war und für sehr ambitioniert gehalten wurde. Das war es zum damaligen Zeitpunkt aus, zumal man parallel ja auch beschlossen hat, aus der Kernenergie auszusteigen. Danach ist aber nicht mehr viel passiert. Man hat Ziele formuliert, man hat aber nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, um diese Ziele auch erreichen zu können. Und eines der Ziele, was formuliert worden ist, ist eben die Emissionen, die Treibhausgasemissionen um 40% zu verringern bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 1990, was immer das internationale Bezugsjahr war für alle Klimaschutzbemühungen. Und man ist diesem Ziel aber einfach nicht viel näher gekommen. Und die Tatsache, dass wir in diesem Jahr trotzdem das Ziel erreichen werden, liegt im Wesentlichen daran, dass in 2018 und 2019 die CO2-Preise im europäischen Emissionshandelssystem gestiegen sind, damit die Verbrennung von Kohle unattraktiver geworden ist. Das liegt aber vor allen Dingen an der Corona-Situation, dass wir in diesem Jahr im Corona-bedingt wahrscheinlich 8 oder 9 Prozentpunkte weniger Emissionen sehen werden. Das ist der einzige Grund, warum wir das 2020er Ziel erreichen und die 40-Prozent-Marke werden sehen werden in diesem Jahr. Aber wir haben viele, viele Jahre verpasst, wo wir hätten viel, viel mehr tun müssen für den Klimaschutz.
Dass wir die Ziele in diesem Jahr erreichen, ist natürlich erstmal positiv. Aber die Corona-Pandemie wird ja hoffentlich bald ein Ende haben. Und wie geht es danach weiter? Die Ziele sollen ja weiter eingehalten werden, beziehungsweise wir wollen uns höhere Ziele setzen. Und da müssen Strategien und Maßnahmen entwickelt werden, wie man das auch erreichen kann. Kommen wir nochmal auf den Titel der Staffel zurück. Was sind denn die zentralen Transformationsarenen des Klimaschutzes?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Arenen. Ich fange mal bei dem Gebäudebereich an. Den kennen wir ja alle. Die Häuser, in denen wir wurden, da müssen wir unbedingt die energetische Sanierungsrate erhöhen. Die liegt im Moment bei unter 1%. Das heißt, nur jedes 100. Haus wird jedes Jahr in Deutschland energetisch saniert mit einer Wärmedämmung, mit einem neuen Heizungssystem. Und das ist viel zu wenig. Wir brauchen mindestens 2, 3, möglicherweise sogar die vierfache Sanierungsrate, um einen großen Schritt nach vorne zu machen. Im Bereich der Energiewirtschaft müssen wir vor allen Dingen aus der Kohle aussteigen. Das ist ja jetzt beschlossen worden in diesem Jahr. Wir müssen aber parallel unbedingt die erneuerbaren Energien ausbauen, damit wir Energie, damit wir Strom verfügbar haben und diesen klimaverträglich verfügbar haben. Und da müssen wir essentiell an Geschwindigkeit zulegen. Im Industriebereich muss viel getan werden. Wir müssen hier neue Prozesse etablieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir müssen im Bereich der Stahlerzeugung, das sind ja über Jahrzehnte etablierte Prozesse, die auf Kokskohle basieren, die müssen wir umstellen auf grünen Wasserstoff, also ganz neue Prozesse implementieren. Wir müssen dort insgesamt in eine Wasserstoffwirtschaft einsteigen und wir müssen die Kreisläufe schließen, auf Neudeutsch würde man sagen, in eine Circular Economy kommen. Das sind strukturelle Veränderungen, die wir dort umsetzen müssen, um einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz erreichen zu können. Und die vierte Arena, das ist unser Sorgenkind, unser größtes Sorgenkind, weil da am wenigsten passiert, das ist der Verkehrsbereich. Da gibt es im Grunde die drei großen Vs als Maßnahmen, die wir seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, kennen. Also Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verbesserung der Verkehrsträger. Und die haben wir viel zu lange nur auf das letzte V gesetzt, indem wir darüber diskutieren, die Verbrennungsmotoren zu ersetzen durch Elektromobilität. Das ist zwar richtig, das reicht aber bei weitem nicht aus. Wir müssen viel, viel mehr tun. Wir müssen zum Beispiel vielleicht der Verkehrsverlagerung bei der Siedlungsplanung viel, viel stärker darauf achten, dass wir weniger Verkehr induzieren. Wir müssen gucken, dass wir durch den Übergang in Richtung Homeoffice zum Beispiel eben auch weniger Verkehr induzieren. Und dann vor allen Dingen im Bereich der Verkehrsverlagerung brauchen wir viel, viel stärker den Übergang auf Fußverkehr, auf Radverkehr, auf den öffentlichen Personennahverkehr. Alle drei müssen attraktiver gemacht werden, damit wir auch eine wirkliche Alternative haben für die Menschen, mal das Auto zu verzichten und aufs Rad zu steigen oder zu Fuß zu gehen oder auch den Bus oder die Bahn zu nutzen. Da ist viel, viel Luft nach oben und gerade in Deutschland ist ja viel Luft nach oben, wo der Verkehrsbereich der einzige Bereich ist, wo seit 1990 sich die Treibhausgasemissionen erhöht haben und nicht gesunken sind. Und deswegen ist es das Sorgenkind für den Klimaschutz und da müssen wir unbedingt viel mehr tun als bisher.
Da ist wirklich noch viel zu tun. Der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier und muss also erstmal davon überzeugt werden, dass eine Änderung auch wirklich einen Mehrwert für ihn hat, bevor er sich dann am Ende auch darauf einlässt. Das betrifft natürlich ganz offensichtlich den Verkehrsbereich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in den anderen Arenen nicht anders ist, denn selbst die Industrie ist ja menschengesteuert. Es wird also nicht einfach, eine Transformation auf allen Ebenen zu erreichen. Welchen zentralen Herausforderungen müssen wir uns denn jetzt noch stellen? Müssen erst noch neue Technologien entwickelt werden? Du hast ja schon von neuen Wasserstofftechnologien gesprochen in der Stahlerzeugung. Oder gibt es soziale Dimensionen, die wir uns hier nochmal anschauen sollten?
Ja, das ist eine ganz zentrale und ganz wichtige Frage. Technologisch kann man eigentlich sagen, dass fast alle Technologien, die wir brauchen, heute zur Verfügung stehen, mindestens in einem Pilot- oder Demonstrationsmaßstab. Also auch die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung kann man jetzt vielleicht noch nicht von der Stange einsetzen, ist noch nicht überall etabliert, aber wir haben sie in Pilotverfahren durchaus schon mal getestet, sodass in den nächsten Jahren das auch in die großmaßstäbliche Umsetzung gehen kann. Also viele der Technologien oder fast alle der Technologien, die wir brauchen, sind heute da. Das heißt, ganz zentral kommt es darauf an, diese neuen Technologien jetzt marktförmig zu machen, weil viele von diesen sind mit höheren Kosten verbunden. Ich bleibe aber beim Beispiel der wasserstoffbasierten, der klimaverträglichen Stahlerzeugung, die ist um etwa 60, 70, vielleicht sogar 80% teurer als die traditionellen Verfahren. Und hier müssen wir natürlich gerade in einem Industriebereich, der sich im globalen Wettbewerbskontext befindet, Mittel und Wege finden, diese neuen Technologien zu implementieren, ohne die Stahlindustrie aus dem Land zu treiben. Dann würde man sicherlich dem Klimaschutz auch einen Bärendienst erweisen, den man hier nicht mehr produziert und dafür an anderer Stelle vielleicht mit schlechteren Technologien produzieren würde. Also dieses Kostendelta zu gewinnen, ist sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und dafür braucht es einen entscheidenden politischen Rahmen, der derzeit diskutiert wird. Dafür braucht es den Schutz an den Außengrenzen. Diese Diskussion ist mitten im Gange und hier müssen wir sehr schnell auch zur Entscheidung kommen, damit die Industrie auch investieren kann. Und es ist ganz wichtig, dass sie investieren kann, weil in den nächsten Jahren stehen hier große Reinvestitionen an, weil die Anlagen so alt sind, dass sie erneuert werden müssen. Und diesen Zeitraum dürfen wir eben nicht verpassen. Und deswegen kommt es ganz zentral auf die nächsten Jahre an. Und dann vielleicht die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist die gesellschaftliche Akzeptanz und die Sozialverträglichkeit. Wir sind heute in der Situation, dass auf einer übergeordneten Ebene wir eine große Zustimmung in der Bevölkerung haben zu dem, was wir Energiewende nennen oder zu dem, was wir natürlich auch mit Klimaschutz verstehen. Aber diese übergeordnete Zustimmung, die 90 zum Teil 95% beträgt, die verändert sich dann relativ schnell, wenn es vor Ort zum Bau von Windrädern kommt, zu Windpark kommt, wenn große Solarflächen installiert werden sollen oder gar neue Stromtrassen gebaut werden sollen, dann verändert sich diese übergeordnete Zustimmung sehr schnell in lokalen Widerstand. Und wir brauchen heute für die Installation eines neuen Windparks fast 8 Jahre. Also von der Anfangsidee bis zur Umsetzung. Und das liegt eben auch in den vielen, vielen Widerständen. Und die Diskrepanz zwischen allgemeiner Zustimmung und den Widerständen vor Ort, die müssen wir unbedingt überwinden. Wir sprechen da auch von dem sogenannten NIMBY-Effekt, also dem Not-in-my-Backyard-Effekt. Das heißt, ihr könnt alles machen, aber bitte nicht bei mir zu Hause. Und diese Diskrepanz, die müssen wir unbedingt überwinden helfen. Da gibt es gute Ideen, was die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an Windparks anbelangt, was die Beteiligung der Kommunen an den Einkommen von Windparks anbelangt und. Nur es darf eben nicht bei der Ideenebene bleiben, sondern müssen da tatsächlich jetzt sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommen. Und die dritte große Herausforderung, die da aber zwingend mit zusammenhängt, ist eben die Sozialverträglichkeit. Wir müssen diese Energiewende, wir müssen den Klimaschutztransformationspfad so gestalten, dass am Ende des Tages Energie nicht so teuer wird, dass sich die ärmeren Teile der Bevölkerung sie nicht mehr leisten können. Also auch sozialverträgliche Gestaltung gehört dazu, wenn wir zum Beispiel CO2-Preise einführen, was zwingend ist, dass wir sie dann sozialverträglich flankieren, an anderer Stelle entlasten. Also auch das gehört zwingend dazu. Das heißt, wir haben Herausforderungen, aber wir haben in allen Bereichen eigentlich gute Ideen und Konzepte und wissen, wie wir es umsetzen können und umsetzen müssten. Und insofern fehlt im Prinzip der politische Hebel, es jetzt auch zu tun.
Ah, das ist also dein Aufruf an die Politik, jetzt endlich mehr zu tun. Wie können wir das nächste Jahrzehnt denn nutzen, um politisch und gesellschaftlich eine Wende zu erreichen? Man liest ja immer wieder, dass sich jetzt entscheidet, ob die Welt die Kurve noch kriegen kann oder nicht. Wie können wir sicherstellen, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens auch auf jeden Fall erreicht werden?
Ja, ich will es mal am Beispiel von Deutschland deutlich machen, wie groß eigentlich der Handlungsdruck ist und wie dick das Brett ist, was es da zu bohren gilt. Wir haben von 1990 bis heute die Emissionen etwa um 40% verringert, also in 30 Jahren. In den nächsten 30 Jahren müssen wir auf null runterkommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Herausforderung, die wir haben. Und das gilt spiegelbildlich für die internationale Ebene ganz genauso. Und um das realisieren zu können, sind eben die nächsten 10 Jahre ganz, ganz entscheidend, weil wir müssen jetzt in eine Veränderungsdynamik eintreten. Da können wir nicht erst 2030 mit anfangen. Und dann geht das Fenster, was wir haben fürs Agieren, halt immer stärker zu. Und wir würden zwangsläufig in disruptive Veränderungen reinkommen, die natürlich nicht gesund sind. Deswegen müssen wir die nächsten Jahre nutzen. Wir müssen sie auch deswegen nutzen, weil jetzt in vielen Bereichen eben Reinvestitionsentscheidungen anstehen. Und wenn wir die verpassen, dann entstehen plötzlich neue Infrastrukturen, dann entstehen plötzlich neue Kraftwerke oder neue Industriekonglomerate, die natürlich erstmal ihr Geld verdienen wollen. Und dann kommen wir in sogenannte Fahrtabhängigkeiten oder auf Neudeutsch würde man auch sagen Lock-in-Situationen, aus denen wir dann nicht wieder rauskommen, ohne viel, viel Geld zu verbrennen. Und deswegen müssen wir jetzt in diesem Jahrzehnt die ganz zentralen Weichen stellen. Und ich will mal drei oder vier Punkte rausgreifen, wo wir jetzt an Geschwindigkeit zulegen müssen. Den einen habe ich gerade schon genannt. Beim Ausbau erneuerbarer Energien müssen wir zwingend an Geschwindigkeit zulegen. Wir müssen sicherlich 2,5 bis 3-mal so viel Kapazitäten aufbauen, wie wir es in den letzten Jahren getan haben und mindestens auch doppelt so viel tun, als das, was die Bundesregierung im Klimaschutzprogramm vorgenommen hat. Also ein ganz wichtiger Punkt, da schneller zu Potte zu kommen, um das mal ein bisschen platt auszudrücken. Wir müssen den Bereich der Aktivierung, der Mobilisierung, der Partizipation der Menschen, der Unternehmen viel mehr tun. Wir müssen sie also mitnehmen auf den Prozess. Sie müssen sie motivieren, selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel eben in Gebäudesanierung zu investieren. Und dafür brauchen wir wirklich eine Mobilisierungsoffensive. Wir müssen erklären, warum ist Klimaschutz wichtig, warum ist es für die Gesellschaft wichtig, warum hat aber auch jeder Einzelne von uns etwas davon, wenn sich das Klima nicht verändert. Und ich glaube, das ist uns bisher noch nicht gut gelungen, in der Breite zu verankern und zu erklären. Wir müssen neue Allianzen schaffen zwischen unterschiedlichen Akteuren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Infrastrukturen im Wasserstoffbereich aufzubauen, braucht es Allianzen zwischen dem Staat und Unternehmen. Das heißt, man muss sich die Aufgaben da teilen, man muss sich vielleicht auch den Einsatz der Mittel teilen und das muss man schnell und gemeinschaftlich machen. Wir müssen in neue Strukturen einsteigen. Wasserstoffinfrastruktur habe ich schon genannt, aber eben auch die Kreislaufwirtschaft oder auch den Aufbau von Oberleitungsstrukturen entlang der Autobahnen. Dafür brauchen wir die gesellschaftliche Akzeptanz, denn da sind Einschnitte in das Landschaftsbild und das wird man nicht hinbekommen, wenn viele Menschen dagegen sind. Und zum Schluss, das ist für Deutschland wichtig, das ist aber auch für die internationale Ebene sehr wichtig, wir brauchen viel, viel mehr internationale Partnerschaften, also eine Atmosphäre, wo man gewillt ist, voneinander zu lernen, wo Deutschland auch beitragen kann, andere Länder in die Lage zu versetzen, schneller in Klimaschutzmaßnahmen reinzugehen. Also über internationale Kooperation mehr und schneller etwas fürs Klima zu erreichen, ist ganz, ganz wichtig, damit wir insgesamt weltweit die Geschwindigkeit auch erzielen können, die wir brauchen, um in Richtung Treibhausgasneutralität gehen zu können.
Das Stichwort ist hier also gemeinschaftlich. Klimaschutz kann also nur gemeinsam erreicht werden. Das heißt, Politik, Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft müssen zusammenarbeiten. Es müssen Allianzen eingegangen werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen mit eingebunden werden, um eine gesellschaftliche Akzeptanz zu erzielen. Damit, wie du schon gesagt hast, die Menschen verstehen, dass der Klimaschutz jedem nützt. Auch wenn wir uns erst einmal einschränken müssen, wir am Ende aber doch alle davon profitieren werden. Außerdem braucht es internationale Kooperation zwischen den Akteuren. Wie du gesagt hast, sind die besonders wichtig. Klar, der Klimaschutz ist kein deutschlandspezifisches Problem, sondern betrifft die ganze Welt. Apropos Kooperation, vor kurzem hat das Wuppertal-Institut eine spannende Studie für Fridays for Future Deutschland veröffentlicht, in der auch genau dies zur Sprache kam. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben hier untersucht, wie Deutschland bis 2035 klimaneutral werden kann. Das klingt jetzt erstmal nach einem Utopie-Bestseller à la Thomas Morris. 2035 ist ja nicht mehr weit weg. Kannst du uns vielleicht mehr über die Studie erzählen?
Ja, wie du schon sagst, die Studie hat tatsächlich sehr viel Wirbel erzeugt, ist sehr breit wahrgenommen worden und dabei greift sie im Grunde nur etwas auf, was in der politischen und gesellschaftlichen Debatte eigentlich längst angekommen ist, nämlich die Zielsetzung, CO2-neutral zu werden. Das heißt, wir haben nichts anderes gemacht, als konkret zu hinterfragen, was muss denn eigentlich getan werden, wenn man dieses Ziel CO2-Neutralität ernst nimmt. Also wissenschaftlich ganz solide in der typischen, wir nennen das immer Wenn-Dann-Beziehung, gefragt, wenn denn dies das Ziel ist, was muss denn dann getan werden, um dahin zu kommen? Und wir haben tatsächlich das Jahr 2035 gesetzt, weil das das Ziel ja ist, wenn man einen Beitrag leisten will zum sogenannten 1,5 Grad Celsius Ziel, was in den Pariser Klimaverhandlungen 2015 ja international vereinbart worden ist. Und wenn man das tatsächlich ernst nimmt, dann müsste Deutschland um das Jahr 2035 tatsächlich CO2-neutral werden. Und dann haben wir sehr solide mit wissenschaftlichen Methoden herausgearbeitet, was muss in einzelnen Sektoren passieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben das auch deswegen gemacht, weil uns wichtig war, mehr Transparenz in die Debatte zu bekommen, weil man kann immer gut über Ziele diskutieren. Es wird aber schwieriger, darüber zu diskutieren, wenn man es mal runterbricht in konkrete Maßnahmen. Wenn man plötzlich sieht, die Sanierungsrate muss sich vervierfachen und das quasi aus dem Stand heraus. Wenn man sieht, der Ausbau, die Ausbaugeschwindigkeit erneuerbarer Energien muss sich verdreifachen aus dem Stand heraus. Wir müssen viel, viel schneller neue Technologien einsteigen und das plastisch zu machen, das war die wesentliche Aufgabe dieser Studie, die wir dann für Fridays for Future und auch für die Debatte innerhalb von Fridays for Future veröffentlicht haben.
Das sind ja ambitionierte Ziele und es gibt wirklich noch viel zu tun. Mich persönlich motiviert das aber eher, als dass es mich erschreckt, von meiner Seite noch mehr für den Klimaschutz zu tun. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch noch eine zweite Studie des Wuppertal-Instituts zu einem ähnlichen Thema. Worum geht es denn dabei und wie unterscheidet sich diese von der Fridays for Future-Studie?
Ja, das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, weil erstmal klingt das ja alle sehr, sehr ähnlich, wenn man sich die Titel ansieht. Aber die Studien ergänzen sich wunderbar zueinander und sind sehr komplementär zueinander aufgestellt. In der Fridays for Future Studie haben wir eben untersucht, was müsste Deutschland tun, um einen adäquaten Beitrag zur Erreichung dieses Pariser 1,5 Grad Celsius Ziels zu leisten. Und um dieses 1,5 Grad Celsius Ziel noch mal kurz zu erläutern, also es geht darum, dass die Erhöhung der Weltmitteltemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau eben nicht über 1,5 Grad Celsius ansteigt. Und in Klammern sollte man dazu sagen, wir haben jetzt schon 1,1 bis 1,2 Grad Celsius erreicht. Das heißt, das Delta, was noch erlaubt ist, ist eben sehr, sehr klein. Und genau dieses Delta haben wir uns in der Fridays for Future Studie angesehen. Im Kontext eines sogenannten CO2-Budgets, was man dann noch zur Verfügung hat, an Emissionen, die noch ausgestoßen werden können in den nächsten Jahren, und haben dann unterstellt, etwas, was auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen macht, nämlich, dass alle Menschen auf der Welt gleiche Pro-Kopf-Emissionen noch haben in der Zukunft. Wenn man das unterstellt, dann kommt man eben zu der Annahme, dass Deutschland bis 2035 CO2-neutral werden muss. Und das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert, weil, wie du schon gesagt hast, das sind ja gerade noch 15 Jahre oder jetzt fast nur noch 14 Jahre von heute aus gesehen. Das war die zentrale Wenn-Dann-Annahme in der Fridays for Future-Studie. In der gemeinsamen Studie mit Prognos und dem Öko-Institut, die wir für Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und die neue Stiftung Klimaneutralität erarbeitet haben, da gehen wir von der etwas anderen Wenn-Beziehung aus. Und da ist die Überlegung, was muss denn getan werden, wenn Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral werden will. Also wir unterstellen hier, dass die aktuelle deutsche Zielsetzung, die aktuelle europäische Zielsetzung, und versuchen dann wieder mit den gleichen Mitteln herauszukristallisieren, was muss denn getan werden, um dieses Ziel zu erreichen, was sind die Möglichkeitsräume, was sind die Technologien, die Strategien, die man dafür braucht. Das heißt, da steht nicht das 1,5 Grad Celsius Ziel dahinter, sondern da steht dahinter das aktuelle deutsche gültige Ziel, was auch im Klimaschutzgesetz festgeschrieben ist. Wir haben aber auch in der Studie deutlich gemacht, dass Deutschland natürlich trotzdem Sorge tragen muss, dass das Pariser Ziel erreicht wird. Und wenn man das nicht mit heimischen Mitteln kann, dann gibt es natürlich noch eine andere Option, die ich gerade schon mal angedeutet habe, dass man hilft, dass andere Länder schneller vorangehen können, als sie es vielleicht aus eigener Kraft tun könnten. Und genau das ist in der Studie unterstellt worden, dass man gerade den sich entwickelnden Regionen unterstützend beiseite steht, wenn es darum geht, eben schnell in erneuerbare Energien einzusteigen, zu verhindern, dass sie überhaupt das fossile Strukturen aufbauen. Und das nennt man dann Leapfrogging, also man quasi in einem Vorsprung ihnen hilft, eine normale Entwicklung zu überspringen, zu übergehen, eben direkt in der Entwicklung auf erneuerbare Energien zu setzen. Und da kann Deutschland natürlich vieles bewegen, vieles beschleunigen. Und das ist eben in dieser Studie ergänzend unterstellt worden, sodass am Ende beide eigentlich zu einer ähnlichen Zielsetzung kommen. Die Fridays-Studie, in dem alles heimisch gemacht wird, die Studie für Agora, in dem unterstellt wird, dass ein Teil der Leistung eben international erbracht wird.
Ja, das ist spannend, dass die beiden Studien mit unterschiedlichen Herangehensweisen trotzdem zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Jetzt ist das natürlich eher Theorie. Wie sieht es denn in der Realität aus? Ich hoffe ja, dass die Studien nicht irgendwo in der Schublade verschwinden. Welchen Beitrag liefern die Ergebnisse denn für den Diskurs?
Ja, wir hoffen und wir glauben an all diesen überzeugten, ganz, ganz wichtigen Beitrag, weil tatsächlich wirken solche Ergebnisse natürlich aus dem ersten Blick sehr verstörend oder für einige möglicherweise auch schockierend. Und so waren ja auch einige Reaktionen in der Presse, neben überwiegend viel Zustimmung, eben auch einige kritische Reaktionen nach dem Motto, das geht doch gar nicht, das sind reine Utopien, was schreiben die denn da auf, sind die denn wahnsinnig? Das waren durchaus Reaktionen, die es auch gegeben hat. Aber eigentlich wollten wir genau diese Reaktionen hervorrufen, denn wir brauchen zwingend diese Debatte, auch die konstruktiv-kritische Debatte, über die Erreichbarkeit von Klimaschutzzielen. Wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion, mehr Transparenz in der Diskussion darüber, was tatsächlich zu tun ist. Und ich bezeichne das immer ganz gerne mit der Dicke von Brettern. Also wir wissen jetzt relativ genau, wie dick die Bretter sind, die wir in einzelnen Sektoren zu bohren haben. Und das war vorher nicht so in dem Maße klar wie vor der Studie. Und deswegen ist das der zentrale Mehrwert, die Bretter beschrieben zu haben und auch genau beschrieben zu haben, wie dick die Bretter sind, die es zu bohren gilt, also wie groß die Hemmnisse sind, wie groß die Veränderungsgeschwindigkeiten sein müssen, wo relativ schnell strukturelle Veränderungen umgesetzt werden müssen. Das alles wissen wir jetzt besser als vorher. Und wir haben natürlich auch den Hinweis in der Studie gegeben, in beiden Studien gegeben, wo können wir jetzt anfangen, diese Bretter zu bauen und wo ist vielleicht die größte Hebelwirkung und wo sind die Bretter vielleicht auch unterschiedlich dick, die es zu bauen gilt. Also wo sollte man ansetzen, etwas zu tun? Und wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir jetzt ansetzen müssen, etwas zu tun. Denn jedes Jahr, was wir weiter dahin plätschern lassen, führt dazu, dass die Dicke der Bretter zunimmt und die Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu erreichen, natürlich geringer wird. Und insofern kommt es darauf an, jetzt wirklich jetzt etwas zu tun. Und das wollten wir mit der Studie nochmal zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt noch Möglichkeiten haben, der Zielerreichung zumindest sehr, sehr nahe zu kommen und zumindest technologisch und ökonomisch auch nur die Chance haben, die Ziele zu erreichen. Aber nur dann, wenn wir jetzt tatsächlich viel mehr tun als in den vergangenen Jahren.
Ja, genau. Der Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt. Wie Eckhart Tolle schon sagte, das Jetzt ist kostbar. Warten wir mal ab, ob aus den Brettern auch ein Haus wird. Ne? Bei diesem Hausbau könnte zum Beispiel eine Erhöhung des europäischen CO2-Emissionsminderungsziels helfen. Im Dezember wird der EU-Ministerrat ja genau darüber entscheiden. Mit welchem Ergebnis rechnest du?
Also erstmal finde ich wichtig und gut, dass europäische Ebene sehr, sehr viel an Dynamik erzeugt geworden ist. Und das treibt natürlich die Mitgliedstaaten auch dazu, mehr zu tun, auch Deutschland mehr zu tun. Und dahinter steht ja der sogenannte European Green Deal mit eben einem wesentlichen Beitrag auch zu sagen, Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale, erste treibhausgasneutrale Kontinent werden. Das ist natürlich ein hoher Ambitionsgrad, aber eben auch eine wichtige Ambition, die wir brauchen, um einen Schritt voranzugehen. Und es ist nicht die einzige Zielsetzung, nicht nur die ökologische Zielsetzung, die dahinter steht, sondern Europa wie Deutschland verbinden damit durchaus ja auch ökonomische Dimensionen. Technologien neu zu entwickeln, Innovationsdynamik zu erzeugen und damit natürlich sich fit zu machen für die großen Exportmärkte, die entstehen werden in diesem Klimaschutzbereich. Und das ist eben aus meiner Sicht ein wichtiger Treiber, der auch in deine Frage nochmal oder auf deine Frage nochmal zurückgeht. Deswegen glaube ich, werden wir durchaus eine Erhöhung des Emissionsminderungsziels sehen auf europäischer Ebene, weil es eben nicht nur ökologisch gute Gründe gibt, das zu tun, sondern auch viele, viele volkswirtschaftlich gute Gründe gibt, das zu tun. Und wir sind im Moment ja in einer Situation, dass die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, das jetzige 40%-Ziel für 2030, immer verglichen zu 1990, auf 55% zu erhöhen. Das Europaparlament würde gerne ein bisschen mehr machen, auf 60% oder 65% gehen. Ich erwarte aufgrund des Widerstandes vor allem der osteuropäischen Staaten, dass wir wahrscheinlich uns bei der 55%-Marke treffen werden. Trotzdem ist das ja erstmal ein signifikanter Schritt nach vorne, der sich in den nächsten Jahren dann ja noch weiter erhöhen lässt. Aber es wäre erstmal ein sehr, sehr deutliches Signal, dass wir eben mehr tun müssen als bisher. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn der EU-Rat im Dezember zu genau dieser Entscheidung kommen wird und damit auch eine Dynamik bei den Mitgliedstaaten nochmal auslösen würde und auch in Deutschland. Denn wenn sich die EU ein höheres Ziel setzt, muss sich auch Deutschland ein höheres Ziel setzen, auch gerade fürs Jahr 2030. Und das würde, glaube ich, auch der nationalen Debatte gut tun.
Es wäre schön, wenn du recht hast. Wir sind gespannt, wie der EU-Ministerrat entscheiden wird. Wie schaust du denn generell in die Zukunft? Werden die Paris-Ziele erreicht werden?
Also als Wissenschaftler muss man ja so ein Stückchen weit Berufsoptimist sein. Das bin ich durchaus auch. Und um ehrlich zu sein, vor 3 Jahren hätte ich wahrscheinlich die Antwort gegeben, nee, ich bin doch nicht ganz so optimistisch. Erstaunlicherweise bin ich jetzt deutlich optimistischer, weil in den letzten 3 Jahren doch relativ viel passiert ist, national wie international. National haben wir einen Kohleausstiegsbeschluss gefasst, von dem ich mir zwar gewünscht hätte, dass es schneller geht, aber immerhin ein großes Kampffeld der Energie- und Klimapolitik ist jetzt ein Stückchen weit befriedet worden und damit können wir uns konzentrieren auf andere Dinge, die wir voranbringen müssen. Das stimmt mich zuversichtlicher. Wir haben einen zweiten großen Bereich, der ganz wichtig ist und der optimistisch stimmt, dass die zentralen Technologien, die wir brauchen für den Klimaschutz, dass sie sich technologisch alle weiterentwickelt haben, dass sie vor allen Dingen aber deutlich kostengünstiger geworden sind. Und das gilt vor allen Dingen für die erneuerbaren Energien, für die Windenergie, aber ganz insbesondere für die Photovoltaik. Die ist in Deutschland heute schon wettbewerbsfähig. Und wenn man mal auf sonnenreiche Länder guckt, also nehmen wir mal die Länder im, im Nordafrika oder im Mittleren und Nahen Osten, dann haben wir heute die Möglichkeit, für etwa 1,5 Cent pro Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Das ist heute die kostengünstigste Option, Strom zu erzeugen, viel, viel billiger als das mit Kohle oder Gas oder gar mit der Kernenergie zu machen. Und das stimmt mich natürlich sehr optimistisch, dass wir jetzt in der Situation sind, dass da wirklich alle Blockaden gelöst werden können und Investitionen in erneuerbare Energien fließen, was man in den letzten 2-3 Jahren ja auch schon massiv gesehen hat, dass es da zum Umsteuern gekommen ist. Und dritter Punkt, der mich gerade in den letzten 2 Monaten nochmal deutlich optimistischer gemacht hat, dass wir auch auf internationaler Ebene sehen, dass die Länder anfangen, sich viel ambitioniertere Ziele zu setzen. China hat im September diesen Jahres sagen, das Ziel gesetzt, treibhausgasneutral bis 2060 zu werden. Das klingt lange hin, aber es ist das erste Mal, dass China überhaupt gesagt hat, in welchem Zeitrahmen sie das erreichen können. Und wenn man China kennt, dann weiß man, wenn die 2060 sagen, dann meinen die eigentlich 10 Jahre vorher. Dann gehen immer noch ein bisschen auf Nummer sicher. Das ist natürlich ein ganz großes Signal, das Land, was zum knappen Viertel zu den Emissionen beiträgt, jetzt sozusagen als Bündnispartner zu haben in Richtung Treibhausgasneutralität. Die Europäische Union haben wir schon gesprochen, Zielsetzung 2050. Im Oktober hat Japan beschlossen, 2050 treibhausgasneutral zu werden und vor 10 Tagen auch Südkorea. Das heißt, da ist eine unglaubliche internationale Dynamik im Gange. Und wir werden jetzt gucken, wie es in den USA weitergeht nach der Präsidentschaftswahl. Auch da ist ja nicht undenkbar, dass es da zum Umdenken kommt. Und dann hätten wir eine Dynamik, die wir international unbedingt brauchen, um die bisherigen Blockaden zu lösen. Und das stimmt mich dann durchaus wieder optimistisch, dass wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen können. Aber lass mich den einen Satz noch hinzusagen, das ist alles kein Selbstgänger. Das erfordert in hohem Maße natürlich den Willen, Politik zu gestalten, den Willen aber auch der Unternehmen, ihre Geschäftsfelder anzupassen und wie wir ja schon angesprochen haben, auch den Willen der Gesellschaft, diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, in vielen Bereichen sehen wir diesen Willen, aber das muss man ja für 30 Jahre aufrecht erhalten oder wenn es geht, wenn wir schneller die Ziele erreichen wollen, für 20 Jahre das aufrechtzuerhalten. Und das ist eben genau die Herausforderung. Wie schaffen wir das, über einen so langen Zeitraum dran zu bleiben, konsequent zu bleiben? Ich bin jetzt optimistischer als noch vor einigen Jahren, auch weil ich sehe, wie die Unternehmen mittlerweile dabei sind, sich anders aufzustellen, wie sie eben zum Beispiel jetzt in Deutschland einfordern, die erneuerbaren Energien auszubauen, sie nicht blockieren. Also da hat sich viel, viel getan. Und deswegen ist das nicht nur Berufsoptimismus als Wissenschaftler, sondern auch Optimismus, der, glaube ich, begründet werden kann. Und deswegen sollten wir sehen, dass wir die Dynamik jetzt nutzen und die Chance, die wir jetzt noch haben, die Pariser Ziele zu erreichen, auch tatsächlich beim Schopfe fassen.
Schön, dass du so optimistisch bist. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit und schauen optimistisch in die Zukunft. Vielen Dank für die vielen interessanten Insights. Wir sind gespannt, wie es in der Klimaschutzdebatte weitergeht und freuen uns natürlich hier auf weitere Episoden von Zukunftswissen.fm. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts in der Staffel Die Transformationsarenen des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.